Agnes trifft.
Hallo Wiebke.
Hallo Peter. Ja, Wiebke Ladwig an diesem Mikro.
Und Peter Otten an dem anderen.
Und wir sind hier in der Agneskirche in Kölner Agnesviertel. Ihr hört Agnes trifft, den Podcast aus dem Agnesviertel.
Genau, nicht nur aus dem Agnesviertel, aus der Agneskirche in unserer Dachkammer.
Ja.
Über der Sakristei in unserem schönen, schnuckeligen kleinen Studio, was irgendwann jetzt auch mal abgestaubt werden muss, wie ich feststelle.
Und ich schaue immer auf diese wunderschönen Kirchenfenster, die hinter uns zu sehen sind, die leider etwas beschädigt sind. Und ich muss da unbedingt mal ein Foto von machen. Das ruft einfach so eine tiefe Melancholie in mir hervor. Wir werden auch unbedingt mal eine Folge über die Agneskirche selber machen und dann werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
Und über Melancholie, merke ich gerade.
Oh ja.
Wo du das Wort aussprichst, denke ich, da müssen wir was zu machen, weil Melancholie ist auch ein tolles Gefühl.
Es wird ja immer normaler, dass wir hier diesen Podcast machen für uns. Ich merke das auch schon. Wir hatten ja jetzt so einen etwas weiteren Rhythmus und ich werde dann schon immer leicht unruhig, ne, wo ich denke, oh Mensch, wir müssen jetzt mal wieder eine Folge aufnehmen. Erst warst du ein paar Tage weg an der See, dann war ich ein paar Tage weg auf dem Zeltplatz in der Eifel. Und jetzt musste es wieder sein. Und zuletzt haben wir ja über das Lesen gesprochen und ich erzählte vorhin schon, dass mich die Folge auch sehr beglückt hatte und nachhaltig beschäftigt hatte, weil das Lesen eben für mich auch so etwas Normales hat. Und ihr merkt schon, ne, sie spricht so viel von normal. Wir wollen in der Tat heute eine Folge über Normalität machen.
Ja, ein wahrhaft, wie soll ich mal sagen, Thema, was jetzt erstmal nicht so sexy ist. Aber als ich drüber nachdachte, ist mir sofort eine Geschichte eingefallen, die muss ich unbedingt erzählen.
Vielleicht fängst du damit einfach schon mal an.
Oh, vielen Dank. Also als du gesagt hast, mir geschrieben hast, lass uns doch mal was über Normalität machen, ist mir meine Kindheit wieder eingefallen und Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer, die denken, jetzt labert der schon wieder über seine Kindheit.
Ich finde das schön.
Ich muss das aber nochmal kurz machen, weil als Kind meine Welt dreigeteilt war in Normal, Super und Diesel. Und das liegt daran, bei uns im Ort, wo ich herkomme, gab es zwei Tankstellen, eine Aral-Tankstelle und eine Esso-Tankstelle. Die Esso-Tankstelle war von Brunks Hermann, also Hermann Braun, und die Esso- und die Aral-Tankstelle von Erlenbusch Hans Jupp.
Dass du die Namen noch kennst.
Ja, klar, natürlich. Wahnsinn, ja. Und da gab es ja früher noch drei Zapfsäulen, Normal, Super und Diesel. Diesel waren immer die Bauern. Normal waren wir mit dem B-Kadett und super waren die, auf die man neidisch war. Also die Mercedes in dieser Welt. Und ich weiß noch ganz oft, dass ich dann im Auto gesessen habe, hinten drin, meine Mutter den B-Kadett aufgetankt hat und ich nach dem angeschaut habe, voller Sehnsucht, weil er den Mercedes wieder gehalten hat. Und ich wäre so gerne super gewesen. Aber ich saß ja im B-Kadett und war normal und
ja, das feudale System der 1970er auf dem Land,
absolut,
im Bergischen.
Absolut. Und irgendwann, Anfang der 80er Jahre, hat sich mein Vater entschlossen, auch einen Mercedes zu kaufen. Aber der hat dann den günstigsten Mercedes gekauft, den es damals auf dem Markt gab. Ein Mercedes 200D, D wie Diesel. Und dann waren wir nicht mehr an der Säule für Normalbenzin, sondern dann standen wir auf einmal an der Dieselsäule und ich war mir gar nicht genau sicher, ist das jetzt ein Aufstieg, und die ganzen eleganten Mercedes 230e, die so an uns vorbeirauschten, die rauschten immer noch an uns vorbei. Ja,
ja, das ist so die Autowelt eigentlich von damals, ne? Bestimmt lag es an euren Hühnern, warum ihr dann eben einen Bauern Mercedes hattet.
Und nein, das lag daran, dass für meinen Vater es normal war, nachhaltig zu investieren. Ja. Und da kam es halt nicht in Frage, dass man, also früher, ich weiß nicht, das war bei euch vielleicht auch so, haben die Eltern auf etwas gespart.
Die haben sich was gekauft, was sie sich nicht angespart hatten.
Ganz genau. Und es musste dann etwas Wertiges sein, was eben auch lange hielt. Eigentlich was total Vernünftiges, eigentlich was total Grünes. Und mein Vater hat sich dann erkundigt und viele haben gesagt, Mercedes, der rostet nicht und den Diesel kannst du 500.000 Kilometer fahren, dann passiert nichts. Und dann war die Entscheidung klar.
Ich denke, wir müssen auch mal eine Folge über Mobilität machen und auch über die veränderte Wahrnehmung. Ich bin ja auch da in dieser Autozeit und Autogesellschaft groß geworden. Ist auch ein weites Feld, denn ich meine, wir leben jetzt hier im Agnesviertel natürlich in einer völlig anderen Welt und ich merke auch, wie sehr mich das auch verändert hat.
Ja.
Und Veränderung ist auch ein ganz wichtiger Stichpunkt oder Stichwort, wenn wir über Normalität sprechen. Grundsätzlich sind wir laufend Veränderungen unterworfen. Da muss man sich einfach mal fragen, was ist denn eigentlich Normalität?
Was ist das denn, Normalität?
Ja, ich hatte mir zwei Definitionen mal rausgezupft aus diesem großen, weiten Internet und ich hatte auf einer Seite vom Soziologischen Institut der Uni Hamburg eine schöne Definition gefunden, die es eigentlich auch sehr gut trifft, wie wir eigentlich heute über Normalität sprechen wollen in diesem Podcast. Normalität ist aus soziologischer Sicht das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen. Es wird durch Erziehung und Sozialisation vermittelt und gewährleistet Sicherheit, Handlungskompetenz zwischen den Menschen einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist Sicherheit, ne? Man muss sich nicht mehr darüber verständigen. Das ist so etwas, wenn wir jetzt momentan in diesen Corona-Zeiten, in denen wir ja noch sind, ne? Jetzt so mal für die Internetarchäologen der künftigen Zeit, die irgendwann auf unserem Podcast stoßen, überall ist die Rede von einer neuen, von einer veränderten Normalität. Und es ist eigentlich, wenn ich mir das hier nochmal so vor Augen führe, überhaupt nicht, ja, es ist kein Wunder, dass wir uns alle verunsichert fühlen, denn es ist eigentlich noch nicht vereinbart und darüber werden wir vielleicht heute auch noch sprechen. Es gibt auch noch eine andere Herleitung von der Normalität, die gründet mehr so auf der griechischen Philosophie und die setzt Normalität mit Naturgemäßheit gleich und das floss dann letztlich auch in die Psychologie, ist ja eher eine neuere Wissenschaft, die nämlich dann als die Anomalie, also die Nicht-Naturgemäßheit, dann eben als Pathologie bezeichneten. Also in Pathologie als Gegenbegriff zur Normalität. Und dann kommt so dieses, du bist doch nicht normal, ne? Mhm. Das hat sicherlich jeder von uns schon mal gehört, gerade vielleicht auch von den Eltern, wenn man nämlich mal wieder sich irgendwie verhielt, wie man es eigentlich nicht sollte. Heißt es eigentlich mal, du bist auch ein bisschen krank im Kopf, ne? Also so diese klassischen, heute würde man vielleicht auch diese Begrifflichkeiten nicht mehr verwenden, aber in der Vergangenheit war das ja normal tatsächlich und man tut es eben nicht mehr und es hat sich verändert. Und unsere Gesellschaft verändert sich ja momentan sehr stark. Wie gesagt, ich habe mal geguckt, ne? Ich hatte auch mal in der Internetsuchmaschine mal eingegeben den Begriff Normalität und zack, es werden so viele neue Treffer ausgegeben, eben wegen dieser neuen, wir kehren zurück in eine neue Normalität, wir kehren zurück in eine veränderte Normalität, es wird wieder normal und wenige stellen sich dann die Fragen, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich für dich? Wir befinden uns ja jetzt hier gerade wirklich in einer Phase der konzentrierten Lockerung. Also alles Mögliche ist wieder möglich. Also es wird unübersichtlich, weil man eigentlich kaum mehr so wirklich einen Überblick dafür bekommt, was gar nicht geht, also was untersagt ist. Also jetzt ab Montag sind ja Veranstaltungen wieder gestattet, größere Treffen, Kontaktsport. Man kann auch wieder Hochzeitsfeiern feiern oder Trauer feiern, taufen. Wie ist das in deinem Alltag?
Also ambivalent, würde ich sagen. Auf der einen Seite teile ich so eine Sehnsucht nach Normalität im Sinne von, dass wir wieder Dinge miteinander vereinbaren, die dann auch erstmal gelten und nicht jeden Sonntag oder so wieder neu verhandelt werden müssen. Also ich sage jetzt mal so ein Klicker-Klecker-Beispiel, dass man, wenn Menschen hier zum Gottesdienst kommen, dass sie sich irgendwie eintragen müssen. Mhm. So, das ist etwas unglaublich Nerviges und ich merke halt auch, dass das Menschen davon abhält zu kommen. Ich merke, dass so eine Unsicherheit immer noch so wie Mehltau über vielen Menschen irgendwie gespannt oder sich gelegt hat. Also es gibt noch eine ganz große Zurückhaltung, auch zu uns in die Kirche zu kommen. Wir überlegen jetzt, wie wir die Erstkommunion nachholen können. Es wird sicher keine normale Erstkommunion, ist ja klar, sondern es wird da individuelle verschiedene Lösungen geben müssen oder so. Und ich merke in mir ganz tief, ich würde gerne bald sonntags mal wieder einen Gottesdienst feiern, wo die Leute einfach kommen. Mhm. und doch kommen können und wo keiner irgendwie Bedenken hat. So, und mir macht es gerade, mich macht es gerade unruhig und traurig vielleicht auch eher, dass ich mich innerlich damit abfinden muss, dass das wahrscheinlich noch lange dauert und dass ich das gar nicht genau weiß, wie lange das dauert.
Ja, und ob es überhaupt möglich sein wird.
Ob es überhaupt möglich sein wird, weil ich schon auch merke, dass das, was früher normal war, dass Menschen sich die Hand gegeben haben und dass das jetzt seit 4 Monaten nicht mehr möglich ist, allein das hat die Menschen und die Art der Kommunikation, wie man sich begegnet, begrüßt, unglaublich verändert, merke ich. Also es ist ganz automatisch, dass du erstmal in einer Distanz bist. Und ich glaube, dass das vielen Menschen gar nicht gut tut. Es gibt sicher Menschen, die gehen da souverän mit um, aber ich merke so im Gespräch, dass das vielen Menschen einfach, ja, weiß ich nicht, dass es denen einfach nicht gut, gut tut, weil wenn du dir die Hand geben kannst, wenn du dich berühren kannst oder so, oder einmal einen Arm nehmen kannst, wenn es dem nicht gut geht oder so, dann das ist ja Kommunikation ohne Worte, ohne Überreden, ohne Dings, sondern da reicht ja dann oft eine Geste. Und in der Seelsorge zum Beispiel ist das ja mega wichtig, sowas auch.
Ja. Das erzeugt ja einfach eine große Lehre auch.
Genau.
Also ich, wenn du dich erinnerst, als wir die Folge über Rituale gemacht haben, da hatte ich noch so spaßig erwähnt, dass die Inder ganz stolz sind oder die Menschen in Indien, ne, dass wir hier so das Namaste übernehmen oder eben auch die Hände aufeinanderlegen und uns vielleicht verbeugen. Das hat sich ja verloren. Also das Spiel mit anderen Begrüßungsritualen, das war eigentlich nur in der Anfangszeit so. Das merke ich auch bei mir. Diese Leichtigkeit ist mir echt verloren gegangen. Ich hatte wenig Lust zum Spiel und jetzt steht man irgendwie auch so voreinander, ne, und hebt vielleicht irgendwie so ein, ne, Hi,
ja.
Aber es fehlt so dieses respektvolle, nahe Begrüßungsritual, was man tatsächlich so gewöhnt ist, was normal war.
Ja,
ne?
Näher gibt ja auch Sicherheit einfach.
Ja.
Also so, dass wenn du einen anfassen kannst, dann merkst du ja auch, meint er das jetzt ernst, also dass er mir jetzt gegenüber tritt und dass er mit mir spricht? Oder ist da, also du merkst ja, einen viel direkteren Draht, ob das jetzt Nähe ist oder dann doch keine Nähe. Oder so, verstehst du, was ich meine? Weil Berührungen sind ja irgendwie viel unmittelbarer.
Ja, unbedingt. Also es verbindet uns ja auch miteinander, es verbindet uns auch mit der Welt. Und wenn ich nicht mehr berührt werde oder ich niemanden berühre, bin ich dann eigentlich noch Teil dieser Welt.
Ja.
Also es hat ja auch was mit Zugehörigkeit zu tun. Ne? Also es geht ja um ein viel anderes, also es ist ja ein ganz anderes Erkennen als das, dass ich jemanden sehe. Ne? Also das ist ja völlig ein anderer Sinn, der angesprochen wird und ich glaube, der essentiell wichtig ist. Ne? Wir hatten ja auch das in der Folge über Tiere schon, wie unglaublich wohl das tut, wenn man ein warmes, pelziges Tier berührt. Ne? Und
genau. Ich habe ja gesagt, ambivalent. Ich will da nochmal was Schönes erzählen. Ich war gestern zum ersten Mal essen und das fand ich unglaublich toll. Also es war unglaublich schön. Das war da auch, wir waren hier gegenüber im Öllig und das war sozusagen wirklich wieder so wie früher. Und ich habe das unglaublich genossen. Wir waren um 6 Uhr schon da und waren um 9:30 sind wir erst gegangen und so. Und es war keine Minute zu lang und da, das hat mich unglaublich beglückt. So. Also, dass sowas wieder normal wird, vielleicht in einer bestimmten Hinsicht. Was ich völlig unnormal finde, ist, dass wir nicht singen dürfen. Das vermisse ich unglaublich. Weil Gottesdienst oder überhaupt liturgisches Beieinandersein, Feiern und so, das privaten Singen wird ja auch gesungen, wenn man irgendwie feiert. Aber gerade im öffentlichen Gottesdienst, das ist total schräg. Das ist total schräg,
ja, das glaub ich.
Dass das nicht geht oder nur in so ganz komischen Kompromissen. Also die wollen jetzt, dass man singt mit einem Mundschutz. Das ist ja so ähnlich wie, wenn man Fußball spielt ohne Schuhe oder sowas. Oder, keine Ahnung, Fahrrad fährt mit einem platten Reifen oder so. Ne? Das ist ja total widersinnig und so. Und da merke ich auch eine ganz, ganz große Sehnsucht, dass wir einfach mal nochmal zusammenkommen und ohne es irgendwie aufwendig zu organisieren, Dinge tun können, die Menschen froh machen und miteinander verbinden. So,
ja,
das ist eine Riesensehnsucht.
Und ich meine, da merkt man ja, ne, dass für eine Normalität oder ein Gefühl der Normalität diese Voraussetzung da sein muss, die wir uns wünschen, dass es dass wir einander eine Gemeinschaft bilden können, in der man einander berührt, in der man miteinander singt. Also eigentlich Dinge, die uns vielleicht vorher eben als sehr selbstverständlich vorkamen und jetzt ist das eben nicht möglich. Und man muss sich halt echt immer überlegen, unter welchen Voraussetzungen kann Normalität entstehen. Wenn ich das höre, ne, neue Normalität, veränderte Normalität, da kann eigentlich kaum jemand was mit anfangen, glaube ich. Denn wenn man an Normalität denkt, dann denkt man daran, wie es eigentlich jetzt vorher war.
Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Sachen, die sowas sein könnten wie eine neue Normalität. Man wundert sich jetzt in der Stadt, auf einmal werden Radwege gebaut und zwar ganz schnell. Auf einmal liest man in der Zeitung, dass am Rheinufer sogar, Rheinuferstraße, dass da das erste Stück Radweg auf der Straße bald kommen soll, wo man denkt, das war vor einem halben Jahr völlig unmöglich, ja. 20% mehr Radfahrer sollen irgendwie unterwegs sein. Es gibt Lieferengpässe für Fahrräder. So. Mir zählen immer noch Menschen. Gestern hat ein Freund erzählt, der ist Polizist in Bonn. Und der fand das früher ganz schrecklich, von Bornheim, wo er wohnt, nach Bonn zur Arbeit mit dem Auto zu fahren. Weil er da irgendwie 40 Minuten gebraucht hat, nur im Stau stand. Und jetzt kommt er immer noch irgendwie in der Hälfte der Zeit durch, weil sich offensichtlich, keine Ahnung, im Verkehr, vielleicht sogar was, eine neue Normalität des weniger Fahrens vielleicht langsam einstellt, mal gucken. Ne?
Wünschenswert wäre das. Und ich meine, das ist ja nur so, dass diese Pandemie nicht die einzige Erschütterung ist, die einfach gerade auch eine andere Normalität erfordert. Es war ja schon verrückt, dass durch das Coronavirus es plötzlich möglich war, die Wirtschaft einzuschränken. Den Autoverkehr einzuschränken. Der Flugverkehr kam fast zum Erliegen. Und ich meine, die letzten, ich glaube, 2 Jahre, nee, ich glaube, es war nur ein Jahr, ne, war jeden Freitag hier Fridays for Future, ja. Ne, sowohl im Digitalen als auch eben vor Ort. Eine globale Bewegung, der sich wahnsinnig viele Menschen angeschlossen haben. Und die haben ja eigentlich auch genau das gefordert oder gesagt, hier Mensch, Leute, ne, der Klimawandel oder die Klimakrise ist eine Realität, wir müssen da reagieren, hört auf die Wissenschaft, das Coronavirus kommt und plötzlich hört die Politik auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft beeinflusst in gewaltigem Maße, wie jetzt eigentlich auch Entscheidungen für die Wirtschaft getroffen werden. Ja. Und man fragt sich natürlich, ja Leute, dann ist da jetzt noch diese andere selbst hausgemachte Katastrophe, wo wir eigentlich ähnlich reagieren müssen, womit ich nicht meine, dass ne, die Wirtschaft komplett zum Erliegen kommen muss, aber wir müssen uns natürlich fragen, in welcher Welt, in welcher Gesellschaft möchten wir leben und wie kommen wir dahin? Und das berührt eigentlich auch so ein altes Thema, was mich immer wieder beschäftigt, also mich zerrütten ja Dystopien. Ich kann auch keine dystopischen Bücher oder Filme gut ertragen. Denn das ging mal besser, so in den flauschigen 80er, 90er Jahren, ne, als ich das Gefühl hatte, Mensch, die Menschheit wird immer klüger und wir leben irgendwie immer besser und wir machen es besser, zumindest in den 80ern gab es mal so kurz das Gefühl, nach dem Mauerfall auch vielleicht in den 90ern kippte das möglicherweise wieder so ein bisschen mit Aufkommen des Neoliberalismus. Aber es ist irgendwie noch was anderes gewesen. Inzwischen finde ich die Dystopien wirklich, empfinde ich die als schmerzhaft. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Utopien. Wie wollen wir miteinander leben? Wenn sich dieses Bild, wenn wir das Bild haben, dann kann man ja besser darauf hinarbeiten. Es gibt ja immer wieder so, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich weiß gar nicht was. Adenauer oder Schmidt?
Nein.
Ja.
Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt, ne? Also der alte Griesgram. Und es ist aber so, dass wir Visionen und Utopien für unsere Gesellschaft brauchen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie wir miteinander leben wollen. Und so wie es halt war, ne, was so die konservative Fraktion eher hat, ne, wir wollen so, wie es vielleicht niemals war, ne, also es soll so bleiben, aber eigentlich noch besser als wir für uns.
Was mich jetzt
sondern wir brauchen also, eben eine positive Utopie und damit wir eine neue Normalität schaffen können unter diesen Voraussetzungen.
Mich hat beeindruckt 2 Dinge. Erstens, letztes Wochenende, glaube ich, war das. Ich habe das gar nicht vorher irgendwo gelesen oder sowas. Gucke ich im Internet nach. War bei WDR5 letzten Samstag 10 Stunden Philosophie. Also die haben sich getraut, 10 Stunden im Radio zu diskutieren. Und es war genau das Thema, was kommt nach Corona? Und die haben das von allen möglichen Perspektiven und so weiter betrachtet. Und mich hat das unglaublich gefreut, also dass ich irgendwie dass sich der WDR sowas traut und einfach praktisch 10 Stunden Wortprogramm mal sendet. So. Und das Zweite, was mich beeindruckt hat, ich habe noch nicht alles nachgehört, aber eine Folge habe ich gehört mit dem Harald Welzer, den finde ich sowieso großartig und der hat irgendwie ein Buch geschrieben, das heißt, es könnte alles anders sein. Und bei dem hat mich beeindruckt, dass er halt sagt, ich bin gerne Optimist. Und ich bin eigentlich auch gerne ein Optimist, weil ich bin ein religiöser Mensch und das Zentrum vom Christentum ist die Auferstehung, also letzten Endes auch ein ganz optimistisches Narrativ, dass sozusagen alles gut wird. Und er hat nochmal so gesagt, Leute, jetzt auch bei der Corona-Pandemie waren doch die allermeisten Menschen so vernünftig, dass die halt mitgezogen haben. Und er sagt, wir müssen nicht nur auf die gucken, die immer alles scheiße finden und die immer rummäkeln, sondern viel, viel mehr die betrachten, die einfach konstruktiv waren, weil er auch sagte, das Konstruktive bringt uns letzten Endes weiter. Das hat mir irgendwie nochmal auf der Seele gut getan, weil ich persönlich auch diesen Hang habe. Ich arbeite ja auch in einer verknöcherten Betoninstitution, ne? Und ich verzweifle da auch manchmal dran und denke, ey, was ist denn jetzt da dran so schwer, ne, so, und der hat dann nochmal die andere Seite so gestreichelt. Das fand ich ziemlich gut. Und zweitens hat er nochmal gesagt, Veränderung ist halt immer ein Prozess. Und er sagt, die großen Veränderungen auch in der Gesellschaft sind erkämpft worden. Also zum Beispiel, wie der Kapitalismus sich verändert hat, weg vom Manchester-Kapitalismus, von dieser ganzen Ausbeutung, dass halt die Ausgebeuteten auf die Straße gegangen sind und haben sich gewehrt. Und dann ist halt irgendwann, ich kürze das jetzt sehr ab, ne, in Deutschland natürlich die soziale Marktwirtschaft entstanden und so weiter und so weiter. Und der sagt, die Menschen können und wollen etwas verändern. Ja, also das fand ich auch irgendwie nochmal einen guten Gedanken. Und der dritte Gedanke ist, und ich weiß nicht, vielleicht hast du da Lust, nochmal drüber zu diskutieren, der Welzer hat irgendwie ja so eine Stiftung, Futur 2 heißt die, und da wird im Buch auch viel, erzählt er viel drüber, und der hat halt, da geht es halt viel um so kleine Mikrosysteme, also Menschen, die sich zusammentun, eine gute Idee haben, darüber nachdenken, das irgendwie ausarbeiten, Leute finden und dann einfach loslegen. Und zum Beispiel haben seine Studenten entwickelt eine Idee, die heißt 80-20. Das heißt, du gehst 80% arbeiten, machst 20% Ehrenamt. Und er hat gesagt, und zwar von Anfang an, also der hat gesagt, auch die Kinder, wenn die im Kindergarten sind, fangen schon damit an, etwas für andere zu tun. Und er sagt, dann verändert sich die Atmosphäre, dann verändert sich die, sagen wir mal, die Perspektive, weil du automatisch, ja, sagen wir mal, das Allgemeine, das Gemeinsame in den Blick nehmen kannst und so weiter. Und
ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ganz lustigerweise einer der großen kritisierten Internetkonzerne, die ja sich wirklich dem Turbokapitalismus auch hingegeben haben, nämlich Google, hatte das in der Anfangszeit auch so gemacht. Das heißt, die Mitarbeiter, die haben 80% der Zeit waren sie verpflichtet, für Google zu arbeiten, und 20%, also einen Tag in der Woche, hatten sie zur freien Verfügung. Mhm. Und all das, was Google eigentlich ausmacht, Google Maps, auch blöderweise auch sowas wie Google Ads, ist in dieser Zeit entstanden. Also sie haben einfach an dem Tag zur freien Verfügung konnten sie was machen. Gut, da ging es jetzt nicht explizit ums Ehrenamt, aber ich finde das ja groß, ne, dass ich glaube, das ist auch so etwas, was viele Menschen jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemerkt haben, dass sie mit ihrer Zeit etwas anderes machen können, als ihren Schreibtischstuhl abzunutzen, ne, beispielsweise, oder im Auto zu sitzen, um irgendwo hinzupendeln.
Zum Beispiel der Horks, dieser Zukunftsforscher, von dem habe ich heute ein kurzes Stück noch in irgendeiner Zeitung gelesen. Ein ganz winziger Schlenker, der sagt das nämlich auch, der sagt, wir sind alle beschäftigungslos geworden, ich auch, ich habe so und so viele Jobs verloren, ich hatte auf einmal, wusste ich nicht, was ich machen sollte, und dann fing er halt an, über die Zukunft nachzudenken und hatte irgendwie gemerkt, ich habe wieder Zeit, um mir Gedanken zu machen oder so. Jetzt hat der wahrscheinlich doch
ja, beim
trotzdem
Horks,
genug
muss
Geld.
Ich mal sagen. Ja, ja, genau, er lag ja auch, er liegt doch mal gerne daneben, also er hat irgendwann mal, ich glaube, irgendwann hatte er mal einen Lauf. Siehst du, Kleine?
Soll ich dir das Bier aufmachen?
Das steht schon hier, schön kühl. Er hatte mal einen Lauf und seitdem, aber gut, das ist ein
Nein,
anderes
ging's
Thema.
Nein, mir ging es ja, jetzt auch nicht um das Inhaltliche, ja, sondern ja, mir ging es um den, sagen wir mal, um die Unterbrechung.
Ja.
So. Jetzt nochmal der Unterschied zu Google vielleicht. Ich will jetzt nicht auf diesem Harald Welzer so rumreiten, aber der hat, was mich da schon beeindruckt, ist, das konsequent zu Ende zu denken. Mhm. Und zu sagen, nicht erst, wenn du die Zeit dazu hast, Zeit abzugeben. Das heißt, wenn dein Bankkonto schon dick genug ist, sondern von Anfang an, ja, zum Beispiel auf 80-20 zu machen. Ja. Das ist eigentlich ein ganz alter auch Gedanke der Kirche. Also zum Beispiel, deswegen gab es Jugendverbände. Ja, also zweckfreie Zeit, also zweckfrei und kreativ mit deiner Zeit umzugehen. Das haben Kinder und Jugendliche in der Kirche über Jahrzehnte lang, konnten die das machen, ja, im BDKJ, bei den Pfadfindern oder sonst was. Weil die Pädagogik einfach gesagt hat, das ist total wichtig, ja. Also sozusagen unverzweckte, verplante Zeit, so alles perdu, auch in der Kirche. Auch die Kirche hat leider diesen Trend zum Teil mitgemacht, nicht gestoppt, Ganztagsschulen und so weiter mitgemacht, die Horte aufgegeben und so, ne? Ja.
Ja, und es ist sowieso so, dass wir Zeit wahrscheinlich anders denken müssen. Also auch Erwerbsarbeit, ne? Es ist ja so, da bin ich auch, ich bin ja in einer wirklich guten Twitter-Bubble etwa, ne? Und ich bekomme viel mit, auch so von, wie beispielsweise, wenn über Sorgearbeit gesprochen wird, ne? Wie auch, ich meine, Männer und Frauen können in unserer Gesellschaft beide arbeiten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, auch das ist hart erkämpft worden. Nur um die Kinder kümmern sich meistens halt immer noch die Frauen zusätzlich zur Arbeit.
Ja.
Wenn sie das dann zu Hause nicht mehr können, dann würden irgendwelche anderen Frauen eingestellt, die dann irgendwie die Putzaufgaben oder die Kindersorgearbeit übernehmen. Und das auch nicht immer unbedingt unter den grandiosesten Bedingungen. Hm. Und das ist so etwas, wenn man sich das überlegt, dass eigentlich dieses Konstrukt, der Mann geht den ganzen Tag arbeiten, ne? Die Frau ist in der Zeit zu Hause und kümmert sich irgendwie um Haushalt und Kinder. Das war so etwas, das funktioniert ja so nicht mehr. Das funktioniert nicht, wenn beide dann eine ganze Woche außer Haus sind und das Ganze eigentlich trotzdem irgendwie aufrechterhalten müssen. Das heißt, wir müssen Zeit anders denken, damit eben auch, also ich finde es ja wirklich ganz interessant. Es gibt ja momentan eben mehrere Veränderungsimpulse, auch durch den Feminismus, ne, der ja eigentlich nichts anderes ist als das, es darum geht, dass es auch der Mensch im Mittelpunkt steht, ja, und auch fair und gerecht leben kann und nicht darum, eine andere Form des Patriarchats wieder zu errichten. Ne? Das ist ja wirklich ein Fehlschluss und auch eine böswillige Interpretation des Ganzen oft. Aber es muss einfach anders gedacht werden. Es hat einfach keinen Sinn, wenn sich alle irgendwie zwischen Sorgearbeit und Erwerbsarbeit zerreißen. Da entsteht so viel Stress und da bleibt einfach nicht mehr viel übrig für Veränderung. Für Veränderung braucht man eben auch Kraft.
Ja, und ich meine, eindeutig, ja.
Ne, und aber was zurzeit möglich ist, ne, auch dass beispielsweise der Rassismus wieder Thema wird, ne, die Menschen auf die Straße gehen, auch da eine Erschütterung, ne, durch die Ereignisse in den USA, aber wo man auch merkt, da ist auch bei uns in Deutschland wahnsinnig viel nicht aufgearbeitet, ne? Also was auch die ganze Kolonialgeschichte angeht, was so den den aktuellen Rassismus in der Gesellschaft angeht. Warum wir beispielsweise auch so leben, wie wir leben, werde ich mal in den Shownotes auch ein sehr interessantes Interview verlinken, was ich kürzlich gehört habe mit einer Dame, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber die nochmal diese jüngere Geschichte aufgegriffen hat, warum eigentlich so wenig schwarze Menschen in Deutschland leben. Ja, also da waren auch viele Sachen dabei, die ich überhaupt nicht wusste, wo ich echt...
Ja, mach das mal.
Ja, und es ist einfach so die Frage, ne? Was bedeutet Normalität? Was bedeutet die Normalität, in der wir leben möchten? Indem wir eben dieses haben, ne? Diese Sicherheit, in dem einfach klar ist, was selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft. Für mich ist ja persönlich total selbstverständlich, dass alle Menschen gleich sind.
Mhm.
Ich denke, es ist im Grundgesetz verankert, es ist in den Menschenrechten verankert. Es ist ja übrigens interessanterweise, was hatte ich auch immer mal ein Feature im Radio gehört, was das Christentum auch irgendwie auch neu reingebracht hat. Ne?
Ja,
also,
Paulus,
dass der Mensch etwas gilt. Ja, das ist ja schon so etwas, was man vergisst, weil im Christentum wird ja viel auch angelastet, auch zu Recht. Aber es gibt eben auch so diesen humanistischen Aspekt, den sie mit reingebracht haben, weshalb sie ja damals auch so erstmal so gehasst wurden.
Ja, absolut.
Ne? In den Systemen, wo
es
viele
Männer,
Sklaven
nicht
gab.
Frauen, nicht Freie, nicht Sklaven. Ja. Genau.
Und das war auch, ich habe es leider nie wiedergefunden. Ich habe versucht, dieses Feature mal wiederzufinden. Falls irgendjemand das hört und es kommt irgendwie euch bekannt vor, schickt uns bitte den Link.
Ja.
Fand ich nämlich wirklich mal sehr erhellend. Und das ist doch so etwas, wo, ne, wo es ist so viel im Umbruch gerade, da liegen so viele Themen und mancher denkt so, oh, jetzt müssen wir die Themen alle gegeneinander ausspielen, aber das stimmt ja überhaupt nicht, sie gehören ja in gewisser Weise total zusammen, dass irgendwie klar wird, dieses System, in dem wir gerade leben, ne, was sich eigentlich von der sozialen Marktwirtschaft auch in diese neoliberale Marktwirtschaft verändert, das lässt sich nicht aufrechterhalten, wenn wir weiterhin in Frieden und sozialer Gerechtigkeit auf dieser Welt so leben wollen, dass die Welt es auch überlebt.
Also der Wälzer sagte nochmal, das fand ich auch einen interessanten Gedanken, dass viele Menschen in der Krise jetzt andere Sinneserfahrungen machen.
Ja.
Also der Wälzer sagte, wenn nicht mehr so viele Autos fahren, hören Menschen anders. Die Luft verändert sich. Du gehst ganz anders praktisch durch dein Leben. Ein Kapitel in seinem Buch beschäftigt sich zum Beispiel mit der autofreien Stadt und dann rief in dieser Sendung auch eine Frau an und dann haben wir darüber diskutiert und der sagte einfach, die Utopie einer autofreien Stadt zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, muss ich nicht begründen, sondern wir leben die, weil wir merken werden und wissen, dass uns diese Art zu leben gut tut, sagte er. Und dann hat er nochmal Beispiele aus der Vergangenheit in der Geschichte sozusagen angeführt, wo Veränderungen so gelaufen sind, ja, wo man halt, das fand ich nochmal interessant und ich erzähle das, weil wir vielleicht jetzt, auch fußend auf das, was du gerade gesagt hast, vielleicht sind wir jetzt in so einer Situation, wo Menschen miteinander sprechen, um nochmal neue Werte und Normen sozusagen herauszufinden. Also ein wahnsinniges Beispiel, wo das nochmal deutlich geworden ist diese Woche, war doch hier Gerling-Konzern, das Gerling-Gelände da.
Ja, Köln.
Dass auf einmal alle festgestellt haben, wir haben eine Straße privatisiert und jetzt darf der Bürger da nicht mehr über diesen Platz gehen und es gibt einen Wachdienst, der die Menschen da wegschickt. Also das heißt, da verschiebt sich doch nun wirklich eine Normalität, wo ich bisher dachte, die Welt gehört allen. Also so, und dann darf ich auch dahergehen. Nein, auf einmal werden wir uns mitten in der Stadt Zäune hochgezogen. Und es gibt Menschen, die sagen, nein, es ist normal, dass du da nicht mehr hin darfst.
Genau, also für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Da gibt es einen aktuellen Fall von einer relativ noch frisch sanierten, von einem Areal, was früher einem Versicherungskonzern gehörte. Auch noch ein Hess, also ich finde ja wirklich ein scheußlicher Bau, so monumentaler Nazi-Kram, aber gut. Und
Der Vorleser ist doch da gedreht worden, ne?
Ja,
weiß ja.
Ich gar nicht.
Es gibt eine Szene, ja. Wo die da, also zumindest,
wundert mich ja dann nicht.
Wo dieses Gerichtsgebäude ja. Von außen, glaube ich, ist damals da gedreht worden.
Ja. Ist auf jeden Fall sehr aufwendig saniert worden, es sind auch, es ist mehr so für die Wohlbetuchteren und es gibt dort einen Brunnen, es gibt dort einen Weg, es gibt einen Platz, der eigentlich fester Bestandteil von dem Gerionsviertel ist und Menschen halten sich da auf. So seit Neuestem werden die Menschen weggebeten mit Sicherheitsdienst und Personal von diesem, ja, die haben ja auch so eine Concierge oder wie auch immer, ne? Und die dürfen sich ja angeblich nicht mehr aufhalten. Und jetzt wird klar, dass die Politik da und vor allem wahrscheinlich die Verwaltung starke Versäumnisse hatte. Es wurde nichts vertraglich vereinbart.
Also man darf, es ist, glaube ich, steht im Grundbuch, dass man eine 5 Meter breite Straße, da darf man durchgehen.
Durchgehen, aber nicht verweilen.
Nicht verweilen.
Ja. Und so entsteht privater Raum mitten im öffentlichen Raum und das geht natürlich gar nicht. Also da steht jetzt Köln auch ganz, also Köln steht Kopf und vielleicht wird dann auch nochmal klar, wer da jetzt eigentlich wen irgendwie, naja, ich will ja gar keine Gerüchte schüren,
nein,
aber es macht dann schon misstrauisch.
Ich habe es doch nur deswegen erzählt, weil das so ein greifbares Beispiel dafür ist, wie sich Selbstverständlichkeiten,
ja,
in einer Weise verändern, wo du denkst, das kann nicht wahr sein.
Und das in eine Richtung, die wollen wir ja nicht.
Ja, genau.
Also es geht ja eher um eine Stärkung des öffentlichen Raums, dass es normal wird, dass man sich dort aufhält und dort Zeit verbringen kann. Da muss man aber auch sagen, ne, also ich bin heute Morgen hier noch durch das Viertel gelaufen und dachte auch, Moment, ich möchte aber nicht, dass zu dieser neuen Normalität gehört, dass wieder alle ihren Müll in die Gegend schmeißen.
Furchtbar,
die Stadt ist zurzeit so vermüllt.
Mhm.
Und das liegt sicherlich auch immer noch an diesen ganzen Abholgeschäften. Also ich meine, direkt gegenüber von der Agneskirche ist eine Pizzeria. Die Leute holen sich die Pizza im Pizzakarton, setzen sich noch nicht mal eben 50 Meter weit entfernt und schmeißen dann den Pisse-Pizza-Karton in die viel zu kleinen Mülleimer. Und natürlich liegen die rum, weil auch die Krähen kommen natürlich und zupfen wieder alles raus. Ja. Aber die Stadt quillt zurzeit über mit Müll und es ist irgendwie wieder normaler geworden, einfach alles so unter sich zu lassen.
Ja.
Anstatt den Scheiß einfach mit nach Hause zu nehmen oder wenn ich den Pizzakarton von der Pizzeria direkt gegenüber habe, dann zu sagen, hier Leute, ihr habt euren Pizzakarton wieder.
Der Harald Welzer wird jetzt sagen, macht ein Pfandsystem.
Ja.
Also Harald Welzer sagt, da muss man ob der jetzt ordnungspolitisch bei Pizzakartons eingreifen würde, keine Ahnung, aber der sagt, da muss man ordnungspolitisch eingreifen.
Ja, das ist wirklich eine Aufgabe der Politik. Es heißt ja immer so, es wird ja immer gerne an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert, ne, dass man das doch bitte alles schön selber macht. Aber da hoffe ich, dass die Politik durch die positive Aufnahme der Entscheidungen in den letzten Wochen und Monaten auch ein wenig beflügelt ist und ermutigt ist, auch rigide Entscheidungen zu treffen weiterhin. Mhm. Sie haben ja gemerkt, dass sie deswegen eher geachtet werden oder respektiert werden, als dass sie geschmäht werden. Gut, jetzt bis auf ne, von dieser Mekka-Fraktion, die du vorhin schon angesprochen hast, aber allgemein wurde es ja mitgetragen. Weil Entscheidungen sind ja eigentlich was Gutes. Hm. Man muss Entscheidungen treffen.
Absolut, ja.
Und es müssen auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem schmecken. Aber anders lässt sich eine Veränderung ja nun mal nicht herbeiführen. Es ist wichtig, was du sagst, dass sich so Mikrokosmen bilden und dass sich so kleine Initiativen bilden. Auch unser Podcast ist eine Initiative, genau, von der wir uns in irgendeiner Form erhoffen, dass es nicht nur unser Leben irgendwie positiv gestaltet.
Ja, unser Podcast macht uns beiden ja, glaube ich, erstmal Spaß.
Ja.
Und Spaß und Freude finde ich immer erstmal eine tolle Basis für die Arbeit und Dinge zu tun. Mhm. So, das ja, das stimmt. Also wir haben ja einfach in der Krise mit dem Podcast angefangen, obwohl wir uns eigentlich noch warten wollten und so weiter. Geschichte haben wir schon mal erzählt. Mhm. Genau, und so kann es vielleicht gehen.
Ja, aber es geht ja eben darum, auch Gedanken in die Welt zu teilen. Ne? Also wir klären im Gespräch, glaube ich, auch sehr viel unsere eigenen Gedanken, ja, und sprechen sie laut aus. Das ist ja ein bisschen wie Bloggen, ne? Nur mit dem Mund. Und dadurch, dass man diese Gedanken teilt, können andere sie aufgreifen, hören und sich ihnen anschließen oder auch sagen, sind die jetzt eigentlich total bescheuert? Absolut, also es macht etwas mit Menschen. Ja. Insofern freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr zuhört, ganz klar. Aber diese Mikrokosmen, diese Initiativen, ohne Frage, gerade in Köln gibt es ja auch wirklich tolle Initiativen. Ne? Also ich war immer sehr beeindruckt, was etwa der Tag des guten Lebens machte, ne? Die in verschiedenen Vierteln für einen autofreien Tag gesorgt haben, aber nicht um dort irgendwelchen Kommerzkram zu machen, sondern es ging wirklich um diese Frage, wie wollen wir hier eigentlich leben? Und ich finde es fantastisch, was beispielsweise in Deutz passiert ist, ne? Worüber sich eigentlich über diesen Tag des guten Lebens auch die Nachbarschaft gefunden hat und diese Initiative weitertragen,
ja,
und dieses Viertel positiv gestalten. Auch hier im Agnesviertel ist einiges passiert, was, ja, sehr schön ist, was vom Tag des guten Lebens geblieben ist. Da ging es nämlich auch darum, dass sich Nachbarschaft treffen sollte. Es sind so kleine Orte entstanden. Menschen haben Stühle und Tische immer noch so in diese kleinen Nischen gestellt. Findet man immer in den Seitenstraßen hier und da, wo man sich treffen kann, wo, mhm, man sich hinsetzen und miteinander sprechen kann. War jetzt durch Corona ein bisschen schwierig, ohne Frage.
Aber wird wiederkommen.
Es wird wiederkommen, denn das Bedürfnis, sich auszutauschen und miteinander in Kontakt zu sein, das ist einfach da. Und ob es jetzt ein verbaler, also ein Kontakt über Gespräche ist oder eben ob es der Kontakt über die Berührung ist, ich denke, das ist das Wichtige. Und das ist, darüber können wir verhandeln, was eine neue oder veränderte Normalität ist. Sein kann. Und auch wenn ich gerade von klaren, Entschuldigung, ja,
alles gut.
Auch wenn ich gerade von klaren Entscheidungen sprach, die neue Normalität, die müssen wir noch verhandeln.
Absolut.
Die kann man nicht entscheiden.
Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil, ja, ich hörte die Agnes-Glocken schon läuten und
ja, und das Bier wird warm.
Das Bier wird warm, aber vielleicht kannst du zum Abschluss ein Beispiel sagen. Und ich versuche mir, während du erzählst, auch noch eins zu finden. Wovon würdest du denn träumen? Also von was ganz Konkretem, wo du sagen würdest, ich fände es super, wenn das mal eine allgemein akzeptierte Normalität würde. Und zwar relativ bald. Vielleicht etwas, was jetzt auch mit der Krise zu tun hat.
Es ist so groß in der Tat, ne, dass mein Kopf explodiert in diesem Moment, in dem du die Frage stellst, weil da mir so viel reinkommt. Es ist in der Tat vielleicht eine Verschiebung dessen, der Werte, weshalb wir unser Leben eben als wertvoll empfinden oder als qualitätsvoll. Also ab von dem, ich muss etwas haben, um etwas zu sein, sondern eher so vielleicht etwas, wo Menschen die Möglichkeit haben, eine Entfremdung zur Welt zu überwinden. Mhm. Ganz konkret einfach, fahrt einfach mehr Fahrrad oder geht zu Fuß. Also diese das Sitzen, also wenn es möglich ist, ne? Ich weiß ja auch, bin ja auch Twitter geschult, ich weiß ja, dass vieles von dem, was wir sagen, auch nicht für jeden immer direkt umsetzbar ist, ne? Wenn man irgendwie körperlich beeinträchtigt ist oder wie auch immer. Oder aber auch, wenn wir hier über den ländlichen Raum sprechen, ne? Wo ja der öffentliche Nahverkehr und die Radwege dezidiert abgebaut worden sind seit den 60er, 70er, 80er Jahren. Aber dieses Gefühl, sich aus eigener Körperkraft fortzubewegen, das macht mit einem etwas. Und selbst wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt, diesen Kilometer zum Bäcker zu gehen und nicht mit dem Auto zurückzulegen. Hm. Es macht einfach, man begegnet Menschen, man begegnet einander anders, man grüßt eure Nachbarschaft, also einfach ein wenig offener gegenüber. Stellt eine Bank vor euer Haus, ja, wo ihr vielleicht mal sitzt und guckt, was passiert. Hm. Das macht so viel aus, also sich der Welt zu öffnen. Und nicht der Welt, sich von der Welt abzugrenzen, indem man möglichst viel anhäuft und dann die Burgmauern hochzieht.
Interessant, dass du das erzählst. Dann kann ich vielleicht mit meinem Gedanken sogar anschließen zum Abschluss. Ich würde mich darüber freuen, wenn es eine neue Normalität gäbe, dass Menschen einander mehr vertrauen. Weil ich in meinem Alltag auch ganz konkret erlebe, es macht so vieles einfacher. Wenn man, klar, natürlich, also wir können ja mal einen Podcast über Vertrauen und Misstrauen oder so machen, wäre ein hochspannendes Thema. Aber mir geht oft dieses, und auch mit meiner eigenen Institution gehe ich da oft ins Gericht, und das nervt mich auch vieles dran, dass so viele Kontrollettis unterwegs sind. Also dass man nicht mehr den Eindruck hat, dem nehme ich das jetzt mal ab, auch wenn es vielleicht nur 80% irgendwie, auch wenn da vielleicht noch 20% Überzeugungskraft oder sowas fehlen, ja. Aber ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wort oder so, oder dass man einfach nochmal einander sozusagen Kredit gibt im Alltagsgeschäft. Dass wir nicht immer alles hinterfragen und nicht immer sagen, ja, muss ich mal nachgucken, da muss ich nochmal einen fragen, ob das auch jetzt so geht oder also so. Und da, wenn das mal normaler würde, würde ich mich total freuen.
Und das ist so ein schöner Gedanke, weil wir befinden uns in einer Zeit der Veränderung und gefragt wird von den Kontrollettis immer, ja, was kommt dabei raus?
Also weißt du, ja? Dass der andere, dass man nicht immer denkt, der andere will mich verarschen, über den Leisten ziehen, ja. Missbrauchen, also verstehe mich bitte richtig, ja, ausnutzen. Der andere will mir immer was Böses. Ja. Es gibt genug Leute, die wollen mir was Böses, so, aber dass Menschen irgendwie wieder den, sagen wir mal, weiß ich auch nicht, die Haltung entwickeln oder das Gespür dafür entwickeln, einfach mal einen raushalten und sagen, so, der hat jetzt Kredit, dem nehme ich das jetzt ab. Und da baue ich jetzt auch drauf, dass das, was der gesagt hat, gemacht hat, dass das stimmt.
So machen wir es ja auch hier. Wir erzählen euch Sachen von uns.
Ja, genau.
Und machen es voller Vertrauen.
Absolut. Ja. Und es war mir wieder eine Freude, Wiebke.
Ja, mir auch, Peter. Wir werden es nicht lassen. Wir werden auch den nächsten Podcast bald eintüten. Jetzt schließen wir für heute. Schreibt uns gern eine Mail an agnestrifft@web.de. Ihr könnt uns bei Twitter folgen und uns dort was mitteilen unter agnestrifft, also @agnestrifft. Wir sind auch bei Facebook, haben dort eine Seite, auch agnestrifft. Auch da könnt ihr uns etwas mitteilen. Macht es gerne, wenn euch etwas stört, wenn euch etwas fehlt, wenn ihr irgendwie Nachfragen habt und wenn ihr vielleicht auch etwas selbst zu erzählen habt. Was ist für euch normal? Welche Normalität wünscht ihr euch? Was ist eure Utopie?
Und bei uns ist jetzt normal, dass wir ein Bier aufmachen.
So ist das.
Mach's gut.
Die Agnes läutet jetzt auch.
Macht's gut draußen und wir trinken noch ein Bier.
Bis nochmal.
Tschüss zusammen. Tschüss.